Ja, hallo Sebastian.
Hallo, lieber
Gut,
Sebastian.
guten Morgen. Erstmal Dankeschön, dass du Zeit hast jetzt für ein Interview. Auf deiner Homepage oder der Name deiner Homepage, da kommt entspannt drin vor. Also es geht hier irgendwie darum, den Menschen he zu helfen, zu entspannen. Stimmt das?
Genau, ja.
Max, was?
Und
Ja.
ich mag Wortspiele sehr gern, darum ist es auch mit Bindestrich ent, Bindestrich spannt. Einfach mal zu zeigen, dass man in den Moment kommen kann, relativ unter Anführungszeichen einfach, indem man, ich mache viel mit Atemübungen, viel mit wirklich Aufmerksamkeits-, Achtsamkeitsübungen. Und dass sie wirklich mal merken, dass man permanent in Geschichten ist, dass man so gut wie nie in dem Moment da ist, weil wenn man einkaufen geht, ist man schon im Geschäft. Man spürt nicht, dass man geht, man merkt nicht, dass man geht. Und das ist so der Schwerpunkt, mit so einfachen Methoden versuchen die Leute wirklich dahin zu führen, dass sie merken, wow, ich kann einmal im Moment sein.
Was heißt das im Moment sein? Also wo kann man sonst sein?
Naja, man kann grundsätzlich natürlich nirgendwo anders sein, nur scheinbar glaubt man immer, dass man in den Geschichten ziemlich real lebt, die irgendwann waren oder die irgendwann vielleicht passieren könnten.
Also Geschichten, das sind Gedanken, die man hat an von Vergangenheit oder über die Zukunft oder Pläne oder Ansichten.
Genau. Dass man einfach jetzt da sitzt, man kann ja nichts anderes machen, aber man lebt da, was dann heute Mittag ist, was am Nachmittag ist, etc. etc.
Kann man sich aber im Prinzip nicht gegen wehren, oder?
Genau, das ist die Art meiner Arbeit, dass das vollkommen okay ist, dass man nicht kämpft damit, sondern boah, super, ich habe es gemerkt und in dem Moment kann ich schon wieder spüren, dass ich da bin. Also es ist kein Kampf, gar nichts. Ah, spannend. Bin gerade den Gedanken weg, ich habe es gemerkt, in dem Moment bin ich wieder da.
Was macht uns das merken und wahrnehmen?
Habe ich jetzt nicht ganz verstanden?
Ja, was macht uns das, dass wir im einen Moment in den Gedanken sind, im nächsten vielleicht merken, oh, ich war in den Gedanken. Woher kommt das?
Man merkt immer mehr, zumindest ist meine Erfahrung und auch das, was mir viele Leute sagen, mit denen ich arbeite, dass sie die Gedanken nicht mehr so ernst nehmen und merken, das sind einfach Geschichten, Gedanken und dadurch lösen sie einfach immer mehr Sachen auf, beziehungsweise merken sie das immer schneller und es kommt einfach dieser schöne Abstand, dass sie ein bisschen beobachten können, wie sie da Geschichten und Gedanken entwickeln.
Was macht den Unterschied, ob man jetzt einfach nur einen Gedanke hat oder sich damit identifiziert? Was ist da der Unterschied?
Wenn ich einen Gedanken habe und mich nicht damit identifiziere, dann beobachte ich den einfach und nehme den wahr, weil der im Laufe des Lebens da reinkommen ist und es ist kein Problem. Dann bin ich bewusst dabei, den Gedanken wahrzunehmen. Im Normalfall kippt man vollkommen rein und ist einfach weg.
Und spielt da der Ich-Gedanke eine besondere Rolle?
Ich verwende diese Ich-Gedanken oder das Ich-Wort relativ wenig, weil meine Erfahrung ist, oder zumindest mein Verstand kann mit dem Wort Ich-Gedanken relativ wenig anfangen. Das ist für mich ein sehr komplexes Wort, obwohl es so einfach klingt. Ich arbeite da gar nicht so viel mit dem, sondern sage einfach, okay, schaut her, das hat's in Gedanken, das ist überhaupt kein Problem. Ihr merkt es, ihr seid wieder da, die Leute kommen mehr ins Beobachten und die arbeiten mit so Wörtern wie ich, Ego etc. überhaupt nicht.
Also macht es keinen Unterschied, ob ich einfach nur denke, jetzt einkaufen oder ich gehe jetzt einkaufen.
Es macht natürlich einen riesengroßen Unterschied von Erfahren her und von der Sichtweise, absolut, nur kommuniziere diese Wörter nicht, dass ich sage, schau her, was ist der Ich-Gedanke und macht das den Unterschied, sondern ich sage, ihr merkt es dann auf einmal, die Gedanken kommen und dann sagen die Leute auf einmal, bah, da ist ein bisschen ein Abstand. Aber ich sage dann nicht, ja, das eine ist der Ich-Gedanke und das andere ist das und das.
Okay, Wie erlebst du es für dich selber?
Total lustig und total spannend, weil einfach es überhaupt kein Problem ist, dass diese Gedanken kommen, weil die Klarheit da ist, der Abstand da ist, dass da einfach Sachen reingekommen sind, nur die sind da drinnen und die werden einfach beobachtet und wahrgenommen. Und da ist keine Verbindung mehr, da löst da nicht großartig irgendwas Gefühle, Emotionen aus. Es ist einfach irrsinnig spaßig, wenn man sich quasi einen Film anschaut.
Und hast du eine Geschichte?
Unter Anführungszeichen natürlich. Die sehe ich aber einfach als Geschichte und kann drüber lachen, weil ich die früher irrsinnig wichtig genommen habe und auf das stolz war und das super war und das muss doch und das kann und ich bin doch. Und jetzt rückblickend kann ich über die Dinge einfach irrsinnig viel schmunzeln, lachen und sie so nehmen, wie sie waren.
Und gab es da einen bewussten Punkt oder einen Zeitpunkt, wo sich das geändert hat, oder war das einfach so, ist das mit der Zeit, hat sich das so entwickelt?
Da hat es schon einen direkten Punkt. Ich habe vor Jahren mal ein tolles Buch gelesen und habe mir gedacht, hey cool, so bin ich. Und dann habe ich Jahre später, also vor einigen Jahren, das Buch wieder genommen und das hat einfach gekickt, gekickt. Und dann habe ich Gott sei Dank einen sehr wertvollen Begleiter gefunden in Dr. Josef Schönberg aus Simbach, der viele Zeit bei Osho verbracht hat, bei Thich Nhat Hanh war und der hat mich da sehr gut unterstützt. Und dann ist es immer weiter und tiefer gegangen und ich kann mich schon an ein Ereignis erinnern, das war glaube ich 2014 irgendwann, wo ich eben gesessen bin an einem wunderbaren See, die Sonne hat gescheint. Ich bin eben nach einer Trennung für ein paar Tage alleine auf eine Berghütte gegangen. Und dann bin ich gesessen und habe gesehen, wie sich Gedanken entwickeln für ein Gespräch, das vielleicht in 2 Wochen stattfindet. Und da war dieses Erkennen und dann habe ich für 20 Minuten einen Lachkrampf gehabt mit Tränen in den Augen. Und ab da war das so klar, bei mir war dann sehr stark körperlich, für einige Monate habe ich irrsinnige Schüttelattacken gehabt, wie bei epileptischen Anfällen. Das ist beim ersten Mal über 8 bis 10 Stunden gegangen und danach halt über ein halbes Jahr in etwa, ja, jeden Tag war mal eine Stunde, war mal eine halbe Stunde, waren mal 3 Stunden, aber immer verteilt. Und es hat immer gepasst, dass dann eine Möglichkeit war, irgendwo alleine zu sein und das einfach durchgehen zu lassen.
Also der Körper hat sich von alleine bewegt, hat irgendwas losgelassen. Also es war
Genau.
irgendwie kathartisch, könnte
Genau,
man sagen.
ganz, ganz massiv sogar, ja. Also auch mit Fußlähmung, die ja im Krankenhaus diagnostiziert worden ist, mit massiven scheinbaren Nervenschäden, die aber 3 Wochen später wie verschwunden waren. Und ja, ich habe das einfach mit dem hingegeben und habe das einfach fließen lassen. Und dann, ja, war das irgendwann wieder vorbei. Und seitdem ist einfach alles im Fließen und schön friedlich.
Wenn du sagst, ich habe das, was ist da ein Gefühl bei dem Ich? Oder hat das einen Inhalt?
Na, gar keines. Das ist einfach sprachlich, muss man drüber sprechen, weil sonst wäre es für mich so ein bisschen geschwollen. Es wurde gesehen und es wurde beobachtet. Und natürlich sage ich, ich sage ja, ich spreche jetzt mit dir. Natürlich könnte ich sagen, das Sprechen mit dir wird beobachtet. Aber das ist einfach für mich ein Abweichen. Also ich kann das Ich problemlos nehmen und habe innerlich immer Lachen dabei.
Im Hintergrund, das ist dein Lieblingsbild, hast du gesagt. Kannst du was dazu sagen? Was spricht dich da an?
Es war sehr schön, weil ich da meine Praxis eingerichtet habe und die Idee für die Homepage entstanden ist. Das ist ein irrsinnig schöner Park, wo ich die Praxis habe, den ich ja nutzen kann. Die haben einen bekannten, sehr tollen Fotografen auch dabei gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, wow, da scheint die Sonne so wahnsinnig durch und irgendwie, wenn da nur so ein Silhouette drinnen ist, dann schaut es einfach irrsinnig schön aus und der hat das dann super umsetzen können. Und ja, das ist einfach schön, weil man glaubt, was man nicht alles ist, sondern in Wahrheit ist man halt einfach eine Hülle, in der alles Mögliche passiert.
Ich habe das Bild auch auf deiner Homepage gesehen. Da steht auch ein Mensch irgendwie unter der Sonne. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht so erkennen.
Das ist
Oder
jetzt
ist.
quasi eine Silhouette, genau, das bin ich. Da bin ich einfach hingegangen und das ist dann genau mit der Sonne passiert und es war eben perfekt, weil der Tag, den wir ausgemacht haben, war ein wunderschöner Tag, wo man einfach ganz schöne Fotos machen haben können.
Wie siehst du andere Menschen? Siehst du die auch als leere Hüllen an oder erlebst du die auch unterschiedlich?
Natürlich in gewisser Weise unterschiedlich. Und gleichzeitig ist eben das Bewusstsein da, dass das einfach bei jedem darunter ist und manchmal mit sehr viel oder sehr oft mit sehr viel Mitgefühl und irrsinniges Verstehen, dass die so sind, wie sie sind, weil sie einfach vollkommen in ihren Gedanken hängen, was ihr nicht vergessen habt, dass es bei mir früher auch so war.
Wie ist ein Mensch energetisch unterschiedlich oder wie unterscheidet sich ein Mensch energetisch von jemand anderen, der also nicht in den Gedanken hängt, beziehungsweise eben einen, der in den Gedanken hängt?
Naja, die streuen für mich halt oft eine irrsinnige innere Unruhe aus. Das ist für mich einfach, wenn ich wo merke, da ist man einfach innerlich am permanent werken, aber wenn es sich mitunter ruhig geben will, das spüre ich einfach sehr viel. Und wenn wer angenehm in der Ruhe ist oder offen ist und bereit, die Dinge fließen zu lassen, zu beobachten, dann ist das einfach ein ganz anderes Gefühl.
Wie spielt das Weibliche und Männliche damit? Also spielt es da überhaupt mit oder ist das wieder eine ganz andere Ebene?
Also ist für mich relativ unbedeutend, ob männlich oder weiblich.
Also wie du den Menschen wahrnimmst, aber vielleicht in der Anziehung oder wie? Vielleicht schon unterschiedlich, oder?
Nein, in der Anziehung ja, aber es ist eben sehr schwer erklärbar, weil ich eine ganz andere Schönheit sehe wie früher bei Menschen. Früher war halt okay. Schlank, hübsch, das und das und sonst das und das und jetzt ist einfach eine Schönheit da, die ich einfach spüre. Manchmal ist Anziehung, manchmal nicht. Es spielt aber auch keine Rolle mehr, ob Anziehung ist. Früher war Anziehung, bah, da muss ich was machen, da mag ich reinflirten, wie auch immer, die will ich ins Bett kriegen oder sonst was auch immer. Und es spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Das heißt, die kann, man sieht eine Frau kennenlernen und kann mit der im Bett liegen, ob irgendwas ist oder nicht, spielt keine Rolle. Es ist einfach das Schönste an dem, was passiert ist, ist wirklich das annehmen, was ist. Man ist krank, es ist. Das ist Anziehung, passt. Es passiert was, passt. Es passiert nichts, passt. Das ist für mich dieses wunderbarste Geschenk an dem allen, dass einfach das, was ist, angenommen wird. Wann was zu tun ist, wird es gemacht. Nichts zu tun ist, wird nichts gemacht. Einfach ein ja, völliger Friede in gewisser Weise.
Aber man hat keine Kontrolle darüber, was man annimmt oder nicht, oder ob Annehmen passiert oder nicht.
Genau. Das macht aber insofern nichts, weil da passiert es einfach und wenn es mir nicht passiert, dann ist es kein Problem, das auch wieder anzunehmen und nicht, ah, das habe ich doch letzte Woche schon und ich war doch schon so weit irgendwann einmal, sondern das fließt seit langer Zeit einfach so, dass das passt.
Ich sage jetzt mal fast spirituelle Streitfrage mit eigenem Willen oder nicht. Also manche sind da ganz rigoros und sagen, nee, natürlich gibt es keinen freien Willen, weil es ist überhaupt keiner da, der einen haben könnte. Und die anderen sagen, doch, natürlich kann ein Wille passieren. Und dann der Dritte sagt dann wieder, wir haben nur einen freien Willen, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Wie würdest du das beantworten, die Frage nach dem freien Willen?
Der freie Wille. Ich beschäftige mich da sehr viel in meiner Arbeit. Ich arbeite in einer Erwachsenenbildungseinrichtung und habe dort sehr viel Freiraum und kann da den Menschen immer wieder Dokus zeigen, wo ja mittlerweile von Neurologen auch sehr viel geforscht wird. Für mich ist einfach klar, dass es ihn so gut wie nicht gibt, weil bei ganz vielen Sachen sagt man, das mag ich aber nur deswegen, weil es sich eingeprägt hat bei mir. Und wenn ich irgendwas voll will und ich schaff's, dann sage ich, bah, ich habe einen starken Willen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann findet man irgendwelche Ausreden. Also für mich ist es in gewisser Weise auch nicht wichtig, weil wenn ich mit dem hingib, was ist, dann spielt der Wille für mich keine großartige Bedeutung. Das ist eher so meine Botschaft. Einfach beobachten, das, was passiert, passiert. Ob da jetzt der Wille ist oder nicht, er ist für mich scheinbar. Ich kann sagen, jetzt will ich das und ich mache das und das habe ich wollen, darum ist es passiert. Diese Dinge haben für mich relativ wenig bis gar keine Bedeutung mehr.
Aber Wille kann einfach passieren. Zum Beispiel, ich habe den Willen, jetzt TV zu machen. Das ist einfach eine
Genau.
Herzensangelegenheit und ich will es gut machen und schön machen und ja, aber
Das ist ja genauso bei mir. Ich mag auch mit einer einfachen Art und Weise Spaß dran haben, dann auch zu merken, dass bei Leuten wirklich was passiert, dass die auf einmal zum Streuen anfangen, dass die bereit sind, in Begleitung tief reinzugehen, wirklich Schmerzen zu fühlen, die nie Platz gehabt haben und immer weiter wegkommen, dass sie sich an die Geschichten anhängen. Das ist auch mein Wille unter Anführungszeichen, aber es ist nicht wie so, das muss unbedingt sein, das, sondern ich mache das und versuche das Beste daraus zu machen und habe Spaß dabei. Und das kann ich den Willen nennen, das zu machen.
Wenn, wie du gerade erwähnt hast, Schmerzen hochkommen, das kann ja auch sehr intensiv sein. Also hilfst du Leuten praktisch, also ist das richtig therapeutische Arbeit, die du dann machst, oder musst du die dann zu einem Traumatherapeuten schicken?
Es kommt darauf an, ich habe keine therapeutische Ausbildung in dem Sinn, also mache ja nicht Therapie, nur ich merke, dass ganz viele Leute dann da ganz viel Vertrauen haben und dass man einfach über Atemübungen oder wirklich einfach da liegen, den Schmerz zulassen, da reingehen und ich begleite die da dabei und habe da ganz wunderbare Erfahrungen gemacht und die Leute auch schon, dass wirklich sie Sachen in relativ kurzer Zeit gelöst haben, die sie mit für anderen Therapien, Methoden seit Jahren durch die Gegend getragen haben. Einfach dieses wirklich Dasein lassen, den Schmerz wirklich fühlen und merken, die Geschichte bringt mich irgendwo hin, aber der Schmerz ist jetzt da und wenn da das Umfeld passt, dann sind die da wirklich offen und bereit, das zu spüren. Und ich bin aber der Meinung, dass die, wann das passiert, dass man da immer mehr erkennt und sagt, das kann ich nicht sein, das geht so nicht. Ich bin der Meinung, dass gerade in diesem tief reinschauen, in diesem frei werden, vernünftige therapeutische Arbeit auch sehr wichtig ist, weil mein Begleiter eben sehr anerkannter Therapeut für holotropes Atmen ist. Und das war eine Methode, die auch sehr intensiv, unter Anführungszeichen genossen habe. Aber das finde ich sehr wichtig, dass das auch ein Teil von dem ist, weil einfach sich so viel lösen zeigen kann, wohl einfach da fundierte therapeutische Arbeit auch sehr wichtig ist.
Wenn denn bei den Menschen dann so viel ins Rollen kommt, was bewirkt das? Also was du sagst oder deine Energie oder deine Präsenz oder ja, ist es einfach dann an der richtigen Zeit, dass die Menschen zu dir finden? Ist da einfach Resonanz oder wie beschreibst du das?
Von allem ein Teil, weil ich merke, dass ich mal relativ leicht in der Kommunikation tue, dass das, was ich sprich, bei den Leuten relativ schnell was auslösen kann, das, aus welchen Gründen auch immer das passiert. Und natürlich, manche sagen, bah, das ist schön, wenn ich nur neben dir sitze, da wäre ich einfach richtig ruhig. Und andere sagen wieder, bah, das, was du sagst, das trifft mich voll. Oder bah, das habe ich so noch nie gesehen und jetzt passiert da was. Also das, sie sagen, ich habe einfach das volle Vertrauen und dadurch kann das alles passieren.
Ist da von deiner Seite eine bestimmte Resonanz nötig, also dass du überhaupt mit den Menschen sein kannst? Also kann es passieren, dass ein Mensch zu dir kommt, wo du fühlst, nee, das ist nicht stimmig, das geht nicht, das klappt nicht, oder ja.
Von meiner Seite her gar nicht. Durch das in der Arbeit bei der Erwachsenenbildung, wo ja die Leute in Kursen sind natürlich öfter auch, die einfach da nur abblocken und bei diversen Entspannungsübungen, Achtsamkeitsübungen nicht mitmachen. Aber dann ist das nicht von meiner Seite, sondern da blockt er ab. Also bei mir habe ich das nicht. Und wer da arbeiten will, geht es, außer es sind Leute, und habe ich auch schon erlebt, die halt schon sehr lang auf der spirituellen Reise sind, irrsinnig großes Gerüst an Wörtern angesammelt haben und an Konzepten und Theorien, die dann einfach diskutieren wollen. Und da ist für mich halt einfach, wo ich sage, stopp, das brauche ich nicht, weil ich kann da genauso mitreden mit irgendwelchen Fachausdrücken und über das und das. Um das geht es mir aber nicht, sondern um wirklich zu schauen, auf möglichst einfache Art und Weise zu erklären, unter Anführungszeichen hinzudeuten, und dann wirklich einfach ins Spüren gehen, nach innen gehen.
Und wenn Menschen so abblocken, löst das bei dir was aus? Denkst du dann, oh, wie schade, und oh, oder ist das vollkommen gleichgültig?
Es ist natürlich schon schade, weil es ja gerade oft die Leute sind, wo man merkt, bei denen rennt was, wenn die offen wären, könnte sie vielleicht in gewisse Richtungen was entwickeln. Aber da ist kein Wille dahinter zu sagen, den muss ich aber jetzt und den kriege ich um mich und so und so und so, sondern sind alle eingeladen, da mitzumachen, und wenn das wer nicht macht, wo ich halt spüre, dass das vielleicht gut wäre für den, und er macht es nicht, dann ist das halt so, fertig.
Auf deiner Homepage ist ein Punkt auch Meditation. Was ist für dich Meditation?
Grundsätzlich ist für mich Meditation, bei mir ist die passiert, und es ist für mich einfach wahrnehmen, beobachten, beobachten, beobachten. Jede Gefühlsregung beobachten, Gedanken, die hochsteigen, beobachten, Sachen im Außen beobachten, und das Ganze aber immer von einem Abstand. Das ist für mich wirklich Meditation. Das, was ist, einfach wahrnehmen und sie anschauen. Natürlich gibt es dann ganz viele Methoden, wo man natürlich auch schauen muss, macht man mit dem das und mit dem das, aber grundsätzlich ist für mich Meditation einfach mit diesem Abstand, der passiert, die Dinge wahrzunehmen, und das ist für mich Meditation.
Manche sagen, der Beobachter ist noch einer zu viel.
Ja, der Beobachter, der das Beobachten beobachtet. Und dann der Beobachter, der das Beobachtet, der beobachtet. Natürlich, die Sprache ist schwierig. Ich glaube, eine Gefahr ist, und das war es ja aus meiner Erfahrung, dass man da hängen bleiben kann, weil das mal ganz angenehm ist, weil man einen Abstand hat, in dem mitunter man relativ unberührbar ist, unter Anführungszeichen. Das ist der zu viel. Wenn es dann aber weitergeht, dass man wirklich wieder fühlt, zwar nicht mehr diese, ich nenne es gern, angelernten Gefühle, es sind ja 100.000, wo man als Kleinkind lernt, das ist Stolz und das ist das und das ist das, dann bleiben wenig. Und wenn man merkt, bei diesem Beobachten kippt man überhaupt nicht in Gedanken und fühlt aber irrsinnig, es ist Mitgefühl. Wenn ich am Kaffeehaus sitze und mich berührt was irrsinnig, dann kommen bei mir Tränen, das spielt keine Rolle, wo ich gerade bin, das ist für mich ganz egal. Das wird aber beobachtet und nicht typisch, dass man dann in Gedanken geht, um Gottes Willen, wie kann das, wieso ist das. Und das ist für mich, dass es auch natürlich keinen Beobachter gibt. Es ist einfach. Nur in Worten muss man natürlich schauen, wo kommt man dahin.
Ja, was berührt dich zum Beispiel, wenn du im Café sitzt, irgendwie das Leiden von anderen oder Schönheit oder?
Ganz verschieden, mich berühren Kinder irrsinnig. Das ist für mich, wenn ich ein kleines Kind sehe, dann kriege ich sofort feuchte Augen, weil die einfach so eine strahlende Schönheit haben. Gleichzeitig waren sie oft einfach vor den Eltern geschimpft werden, wegen nichts und wieder nichts, dann habe ich irrsinniges Mitgefühl und spüre unter Anführungszeichen quasi den Schmerz. Natürlich oft auch bei Leuten, die da wo drinnen hängen und nur sudern und da und dort, dann ist das auch was, wo ich sage, bah, es ist halt traurig, weil halt die da irgendwo feststecken. Aber das ist eben nicht mehr wie früher in Gedanken gehend, wieso ist das mein Kind doch um Gottes Willen das und das, sondern es wird wahrgenommen.
Kann dieses Berührtsein und Mitgefühl auch in Handlungen münden?
Natürlich. Wann eine Handlung geschehen soll.
Also zum Beispiel da zu intervenieren, wenn du siehst, dass eben, was du gerade beschrieben hast, wie Eltern da mit ihrem Kind umgehen.
Auch, ist immer situationsabhängig natürlich, aber manchmal, wenn das einfach wo ist, wo ich sage, das geht gar nicht, dann sage ich genauso, hey, das ist nicht okay. Und gerade in der Öffentlichkeit sind dann Menschen öfter so, dass dann wirklich gleich mal ein bisschen zurücksteigen. Weil ja der Schein gewahrt werden muss, dass man ja auch so toll ist.
Was aber nicht unbedingt was dann auf die Dauer verändert, oder?
Natürlich, natürlich nicht. Für mich ist es eher so dann, dass ich bei den Kindern bin und ja, denen in die Augen schaue und da für mich energetisch einfach schaue, was passiert.
Du hast schon ein bisschen über deine Arbeit gesprochen. Vielleicht kannst du nochmal also alles aufzählen, was du anbietest und wie das abläuft.
Naja, ich veranstalte manchmal Gesprächsabende, unter Anführungszeichen, wo es darum geht, dass man verschiedene Themen behandelt, wo aber der Schwerpunkt da ist, einfach reinzuschauen, Gedanken zu beobachten. Und die Richtung ist aber bei mir eher, wenn wer tief reinschauen will, das Ganze im Einzel zu machen, weil es auch mir sehr geholfen hat und ich auch bei diversen Treffen war, bei Samapan, bei Pia, bei Gangashi. Und das war einfach nicht meine Welt. Und darum ist für mich das hauptsächlich der Schwerpunkt auf Einzel, wo man einfach wirklich dann, wie soll ich sagen, immer mehr wegschneidet, wegschlagt von den Dingen, wo sie Leute noch festhalten wollen dran, dass ja, das ist aber und da ist und ich hab doch schon das und das. Das ist für mich einfach nicht von Bedeutung, weil jetzt sind wir da und schauen, was ist jetzt, was mag sich jetzt zeigen, was mag gefühlt werden. Und das andere sind Prägungen. Das merken dann die Leute auf einmal immer mehr. Und ja, schaffen dann immer mehr, dass sie das erkennen und diese Dinge nicht mehr so die Bedeutung zuschreiben.
Das heißt, die Einzelsessionen passieren vor Ort, also die Menschen kommen zu dir oder geht es auch über Skype oder?
Ist bis jetzt nur bei mir, ist natürlich auch die Möglichkeit über Skype. Aber grundsätzlich ist es eben, ich wohne ja in Oberösterreich zwischen Linz und Salzburg. Und genau dort habe ich einen schönen Praxisraum und dort arbeite ich mit den Menschen dann.
Wie lange dauert so eine Session bei dir?
Naja, das können 40 Minuten sein und das können 3 Stunden sein. Das ist je nachdem, was kommen soll, was sich entwickeln soll, ganz verschieden.
Okay. Und ist das immer ein Gespräch oder du hast schon angedeutet oder du sitzt nur mit den Leuten oder ja, oder ganz, atmest mit ihnen?
Genau, ganz, ganz verschieden. Erstens mal, was ich spüre, was dran ist, aber ich versuche einfach sofort zu schauen, dass die nach innen kommen, erkennen, dass wirklich mal ans Spüren gehen, weil je mehr erzählt wird von was, umso mehr Bedeutung wird dem wieder zugemessen. Bei mir ist da oft, okay, spannend, schauen wir nach innen. Wenn dann was hochkommt, die wollen wieder erzählen, okay, die Geschichte hat uns wiederum dorthin gewiesen, da gehen wir jetzt hin und schauen wieder. Dass man wirklich einfach erkennt, dass da oben permanent ein Dialog läuft die ganze Zeit. Osho hat immer so schön gesagt, der Verstand ist ein Plappermaul. Und das mal zu erkennen, ist für mich schon mal ein riesengroßer Schritt, dass man merkt, da rennt dauernd was, boah, die hängen da dauernd drinnen, puh! Und dann aber nicht mit dem zu kämpfen, sondern zu sagen, hey, war spannend, jetzt habe ich das mal gemerkt. Und immer wieder, wenn ich es merke, dann bin ich schon wieder mal einen Schritt weg.
Also Einsichten sind nicht wichtig.
Die Einsichten sind ganz wichtig, die sie ja für mich genau durch das entwickeln, dass man erkennt, da oben rennt dauernd was, dann habe ich schon mal einen Abstand. Und dadurch kann durch diesen Abstand Einsicht passieren. Die entwickelt sich ja bei mir in der Arbeit, merke ich bei den Leuten, durch das, dass sie merken, da bin ich nicht drinnen, das ist eine Geschichte, das ist mir eingepresst worden. Das sind für mich die Einsichten, die dann immer mehr auf das kommen, dass sie immer mehr reduzieren und reduziert. Das heißt, da ist nicht so, dass man sagt, da kommt das und das und das, sondern am Anfang ist oft einmal das um Gottes Willen, da wird ja Stück für Stück entfernt oder es entfernt sich oder bricht weg etc. Und das sind die, ist für mich die Einsicht, dass man immer mehr merkt, wow, da hat sich ein Konstrukt entwickelt und da kippt immer mehr weg, 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 weg. Aber man sieht dadurch immer mehr, wie sie das entwickelt hat und was sie auflösen kann dadurch.
Und wann kommt das Atmen ins Spiel, wenn da Blockaden sind oder?
Auch ist oft bei, das ist halt dann ein bisschen ein intensiveres Atmen, wo man wirklich übers Atmen schaut, dass man zu den Regionen, die einem vielleicht nicht bewusst sind, hinkommt. Aber gleichzeitig natürlich haben wir, um wirklich zu spüren, ich bin jetzt beim Atmen und kann durch das mal wirklich da sein. Und manche merken dann relativ schnell auf einmal, dass da ja eine gewisse, soll ich sagen, ein Gefühl entsteht, das sie so nicht kennen, sagen wir so.
Du hast auf deiner Homepage ist irgendwo, glaube ich, Wilhelm Reich erwähnt. Stimmt das? Also, dass du entweder selber gemacht hast oder anbietest, weiß ich im Moment nicht mehr, eine Atemart oder eine Körperarbeit nach Wilhelm Reich. Stimmt das oder habe ich da was falsch in Erinnerung?
Na, wüsste ich jetzt nicht.
Das ah ja.
Nein.
Okay.
Ich versuche immer eben sehr spontan zu arbeiten. Das heißt, ich habe da nicht irgendwie das Konzept, sondern mit dem einen geht es in die Richtung, mit dem anderen geht es in die Richtung. Bei dem ist es mehr körperbetont. Bei manchen ist eben, die sich schon sehr viel befasst haben, für mich dann oft der Punkt, die wiederum von den Geschichten, in die sie reingekommen sind, sind halt dann spiritueller Ort, versuchen da zu sagen, okay, spielt aber überhaupt keine Rolle. Das ist nicht wichtig, ob du da jetzt 17 Wörter kennst oder das Konzept und die 24 Meditationen gemacht hast, sondern okay, was hat das damit zu tun? Jetzt, ich versuche das wirklich da sehr unter Anführungszeichen radikal zu machen. Oder es passiert.
Und wenn Menschen bei dir eine Session nehmen, ist es wichtig, dass sie dann da dranbleiben, also wieder zu dir kommen oder ist es ganz unterschiedlich oder?
Das ist insofern ganz unterschiedlich, weil manche merken dann, huh, da kratzt was an, kommen dann ein, zwei Mal und dann kommt aber halt wieder irgendwas anderes ins Leben. Dann kommt halt eine neue Liebe und da ist man ja dann eh wieder ach so glücklich und dann hat das andere gerade eh keine Notwendigkeit. Und manche bleiben dran und das spielt aber auch für mich keine Rolle. Es ist dann natürlich manchmal schade, wenn man jetzt merkt, bei wem ist es da wirklich schon schön nach innen gegangen und dann ist er halt wieder abgelenkt. Aber ist halt auch so, wenn er wieder kommen mag, kommt er wieder. Es ist bei mir einfach jeder willkommen. Und wie oft er kommt, wie lange er kommt, spielt da überhaupt
Und stehst du auch zwischen den Sessions zur Verfügung? Also zum Beispiel, dass du Fragen beantwortest per E-Mail oder so?
Und jederzeit, freilich. Das ist eben was mich mehr gestört hat, wie bei mir ist das einfach so, bei mir ist ja das wirklich reingefallen, wo ich auch teilweise gedacht habe, ich pack das nicht mehr, ich bin am Sterben, das ist einfach nicht mehr zum Aushalten. Habe ich auch einen spirituellen Lehrer angeschrieben und ja, war da enttäuscht, was ich ein sehr wertvolles Wort finde, enttäuschen. Weil die haben einfach zurückgeschrieben, ja, in 3 Wochen haben wir eh da irgendwo unser Treffen und das ist dort ganz locker, ja, tschüss, alles Gute. Ich bin der Meinung, das ist für mich was Wunderschönes, wenn sie bei wem da was in die Richtung tut. Und da bin ich einfach auch vollkommen da. Und das ist bei mir jetzt nicht geldabhängig, weil wenn man einfach nicht die finanziellen Mittel hat, dann soll man geben, was für einen in Ordnung ist. Und das passt, weil ich es einfach sehr schön finde, wenn da wer offen ist und sagt, boah, mir hat es da hingezogen und ich mag da jetzt reinschauen.
Bietest du deine Session auch relativ spontan an oder bist du einfach so ausgebucht, dass man da lange planen muss? Wie funktioniert das?
Na, gar nicht. Ich bin sehr flexibel. Also aber wenn wer im Einzel kommen will, das kann man grundsätzlich innerhalb von relativ kurzer Zeit ausmachen. Und diese anderen Sachen, wenn ich jetzt anbiete, ein Treffen, dann ist das meistens so in 7 bis 10 Tage im Voraus eben auf Facebook nachzulesen, wo das ist und welches Thema behandelt wird. Aber wenn wer einzeln kommen will, Fragen hat, per Skype was machen will, dann ist es relativ leicht organisierbar.
Also diese Treffen mit mehreren Menschen, hältst du da Vorträge oder wie funktioniert das dann?
Da ist zum Beispiel nächsten Mittwoch was, also sprich übermorgen, da ist halt das Thema den Ursprung von Problemen erkennen. Da geht es halt einfach darum, durch das, dass ich mich sehr damit beschäftigt habe, wie funktioniert der Verstand, woher kommen die Dinge, wie entwickeln sich die Dinge, wie kommen Prägungen, wie kommen Muster, wie kommen Programme in das Gehirn, in den Verstand etc. Und das quasi miteinander, ich spreche natürlich drüber, aber mit ganz einfachen Worten, das quasi miteinander zu zerlegen und einfach schauen, wo kommt das her, wie hat sich das entwickelt. Und was ich immer mehr merke, ist, wenn die Leute auf einmal erkennen, das sind nicht meine Gedanken, weil wenn ich jetzt auch so toll denken könnte, dann wird es mir nie schlecht gehen, dann hätte ich nie Sorgen, sondern die sind drinnen, die kommen und dann ist eben der Moment, wo ich auf einmal erkennen kann. Das ist mir da ganz wichtig.
Kommen alle Gedanken aus Prägungen heraus oder gibt es auch sowas wie ein biologisches Grundprogramm beim Menschen?
Puh. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich habe mich mal mit dem beschäftigt, die aus Prägungen kommen, weil die großteils eher die sehr belastenden Sachen sind bei Menschen. Aber natürlich ist es das, wo man sagt, wenn kein Denken passiert, dann kommen kreative Sachen, keine Ahnung, wo die herkommen. Vielleicht sind die biologisch, vielleicht auch nicht. Bei Prägungen und Mustern ist es halt für mich nachvollziehbar. Aber in gewisser Weise wahrscheinlich gibt es dieses biologische Grundding oder Erinnerungsding oder wie auch immer.
Ja, sich zum Beispiel vor Gefahr zu schützen, ne? Also die.
Ja, natürlich, diese natürlichen Dinge, die sind sehr gut. Auf der anderen Seite ist für mich die Frage, sind sie angelernt oder nicht? Weil ein Kind steht beim Tiger da und grinst den an, lernt erst, der Tiger ist gefährlich.
Ja. Lernt die Hand von was Heißen schnell wegzutun, oder? Das kommt mir doch ziemlich natürlich vor, ne?
Genau, absolut. Und so spürt, oh, nicht gut, weg. Genau. Ich versuche oft sehr viel als Beispiele mit Kindern anzuführen, wo die Leute dann einfach wirklich merken, boah, stimmt. Ein Erwachsener bricht sich den Fuß, ah, um Gottes Willen, in der Früh habe ich schon gemerkt, boah, jetzt habe ich einen Gips, was soll ich machen? Und ein Kind bricht seinen Fuß, tut weh, kriegt einen Gips drauf, eine halbe Stunde später lacht schon wieder, weil die erste Blume drauf ist. Das ist für mich das Wunderschöne einfach. Ne? Und man kann da wieder hinkommen, wenn man das erkennt, dann lacht man immer mehr über das, was sofort in einer Situation auftaucht. Und das taucht halt einfach auf, dann lacht man und sagt, ja, spannend, da kommt das daher und früher mit drauf aufgehängt und jetzt, oh, kein Problem, passt, weg ist es.
Bietest du auch für Kinder selber was an?
Ja, meine Schwester ist eine Kindergärtnerin, die hat da schon Dinge probiert, ist vom Osho eine Idee, dass man die Kinder einfach austoben lässt, einmal 10 Minuten und dann baut man, was weiß ich, irgendwo eine Polsterburg und dort spüren sie einfach mal in den Körper rein, sie spüren, wie das Herz pumpert, sie spüren, wie einer Hors wird, sie spüren den Kopf. Weil manche Kinder, Bekannte von mir, das gemacht mit ihren Kindern und hat gesagt, das war sehr lustig, weil das eine Kind hat dann gesagt, Mama, ich habe gar nicht gewusst, dass mein Herz in der Zehe pumpert. Also wo Kinder wirklich einmal richtig da sind. Und das ist, glaube ich, da könnte man in der Erziehungsarbeit, in Kindergärten, in Schulen wahnsinnig viel machen. Aber leider passiert das viel zu wenig. Und ich habe es auch schon angeboten, aber es ist dann schwierig, weil, ja, Kind, mei, dann gibt es keine Mittel, dann sage ich, ja, ich will ja kein Geld dafür, probieren wir es einfach, weil es ist oft sehr, sehr träge, dass da wirklich wer offen ist dafür, dass man sagt, das probieren wir jetzt einmal, schauen wir uns 3 Wochen an und schauen, wie geht es die Kinder dann. Also da bin ich überzeugt davon, dass man da ganz viel machen könnte.
Hast du mit Osho eben über Bücher Kontakt gehabt oder Videos oder ist Osho einfach nur eine Geschichte oder ist es eine lebendige Präsenz? Wie würdest du das beschreiben?
Osho hat mich schon sehr, sehr geprägt und fasziniert. Also für mich gibt es da nur drei grundsätzlich, die wirklich geblieben sind. Ich habe ja von alle, von Papa G über alle 100.000 Bircher und Pia und wie sie alle heißen, Ramana, gelesen, gefressen. Aber geblieben ist für mich Krishnamurti, Osho und eben mein Begleiter, der Dr. Josef Schönberger. Und das ist einfach, die sind natürlich gedanklich auch da, aber da ist trotzdem irgendwie einfach was spürbar, was für mich genau das ausmacht. Die Kindlichkeit von Osho, die Witzigkeit und gleichzeitig trotzdem das, ja, das schneidende Schwert.
Okay. Es gibt auch Lehrer, die bieten so eine sehr intensive Begleitung an. Also dass Leute das quasi für einen Monat oder für länger buchen und dann können die, also haben die jede Woche eine Session und können auch Fragen beantworten, sich austauschen, also Fragen stellen und kriegen die beantwortet. Und bietest du auch sowas an oder könntest du es dir vorstellen?
Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Biete jetzt noch nicht an, aber ist natürlich was sehr Intensives. Natürlich zu sagen, da ist man über einen längeren Zeitraum da und ist wirklich fokussiert auf das. Und hat einfach, das war für mich eben sehr wichtig, dass ich die Möglichkeit eben gehabt habe, dass ich meinen Begleiter auch eigentlich jederzeit anrufen habe können. Natürlich habe ich nicht um 12 in der Nacht angerufen, aber wir haben da oft erreicht, gerade damals, wie er das Schütteln war bei mir, der hat mir da einfach die Sicherheit gegeben, hat mir erzählt, was bei ihm passiert ist in so einer Richtung. Und das ist für mich ganz wichtig, dass da wer ist, wo man wirklich auch Vertrauen spürt und sagt, okay, wann das passiert, es passt. Weil alleine ist man da wirklich oft so, dass man da wirklich in schwierige Situationen kommen kann.
Wie weit gibst du Aufmerksamkeit dem, was so in der Welt passiert? Also bei mir ist es so, dass ich eben grundsätzlich bin ich auch nach innen gerichtet, aber jetzt gerade interessiert mich auch sehr, was so im Außen passiert, weil es irgendwie, wie soll ich sagen, weil es so unglaublich ist in meinen Augen, also dass es Menschen gibt, die sich Krieg mit Russland vorstellen können oder sogar darauf hinarbeiten, das berührt mich doch stark und es fesselt meine Aufmerksamkeit. Wie ist es bei dir?
Beschäftige mich natürlich auch damit und es ist für mich eben sehr traurig und eben wortwörtlich unglaublich, unvorstellbar. Ich sehe gerade da den Hintergrund des Verstandes, was da reingestampft wird, dem wird geglaubt und genau durch das entstehen die. Wir sind das und so und so und die anderen wir sind das und so.
Wir sind
und so.
Die Guten, ja.
Genau, ich sehe den Hintergrund eben so, aber eben mit Verstehen. Das heißt nicht, dass ich irgendwas gut heiße, sondern verstehe, woher kommt es. Weil wenn ich jetzt in Russland aufgewachsen wäre, in dem System, dann hätte ich das drinnen. Jetzt bin ich halt da aufgewachsen, in einer relativ offenen Familie und habe natürlich dann die Werte. Für mich ist das eben genau dieser Hintergrund. Da bin ich reingeboren, da kommt es und natürlich sollte es dann mal einen Moment geben, wo man auf einmal diese Dinge hinterfragt. Das passiert aber leider viel zu wenig in der Welt, dass man einfach nur stur in dem drinnen bleibt und nicht sagt, okay, das ist eine Meinung, aber ich kann einmal schauen, woher kommt die, wieso ist das so? Und einfach einmal sagen, gut, bei uns ist das, dort ist das, wir halten das für richtig, die das für richtig, wenn wir aber nur sagen, unseres ist richtig und das nicht, dann wird es einfach nie einen Dialog geben, nie einen Konsens geben. Und das ist sehr schade und traurig, weil ich der Meinung bin, dass das möglich wäre. Ich habe Freunde, die ganz andere Denkweisen haben als ich, aber wenn da einfach eine Offenheit entsteht, dann trifft man sich wo, dann hat man Verständnis und dann können sie einfach viele Dinge wirklich einfach entspannen, wortwörtlich.
Ja, vor allen Dingen ist es, selbst wenn Menschen oder wenn in einer anderen Gesellschaft oder in einem anderen Volk ganz andere Werte gelten, was überhaupt noch die Frage ist, ob es so ist, aber selbst wenn es so ist, ist es ja noch lange kein Grund, das zu verteuern oder da auf Auseinandersetzung drauf zu gehen. Ne?
Absolut. Ich habe ja einen sehr starken Bezug insofern, weil ich in der Flüchtlingshilfe arbeite in Österreich. Ich bin Hausaufsicht in einem Heim für unbegleitete Jugendliche. Dort minderjährige Jugendliche, die aus Kriegsgebieten geflohen sind. Und dadurch habe ich natürlich den Bezug sehr stark zu anderen Kulturen, wo man sagen muss, klar, die sind so und so, Das ist vollkommen in Ordnung und natürlich muss man es ein bisschen dahin führen, dass bei uns halt andere Regeln mitunter gelten und für ein schönes Miteinander muss man halt sagen, ihr werdet in den Bereichen angenommen, da müsst ihr das von uns annehmen und dann kann es ein Miteinander geben.
Bist du da irgendwie auch eine Art Autorität oder wie kann man das beschreiben?
Ja, in gewisser Weise, ja, bin ich die Autorität, weil das sind 25 Jugendliche und ich mache dort noch Dienste, Aufsicht, weil ja durch das, dass sie minderjährig sind, immer eine erwachsene Person anwesend sein muss, wenn sie irgendwas brauchen, wenn Streit wäre etc. Und natürlich ist es so, wenn ich jetzt sage, so, zack, es ist jetzt 23:30 Uhr, jetzt muss Ruhe sein im Haus, weil wer andere noch dort wohnt, natürlich bin ich dann eben eine scheinbare Autorität. Aber ich komme sehr gut zusammen mit den Jungs und es funktioniert sehr gut.
Also sind die irgendwie ganz ohne Familie oder?
Genau, die Jüngsten sind so 13, 14 und sind halt in der Hoffnung, dass die Familie, wenn die Kinder da sind, nachkommen darf, halt aus, wir haben 4 aus Afghanistan, aus Somalia geflohen. Ja.
Und ja, ist dann, wie soll ich sagen, ein Ausgleich, also nehmen die Werte, die hier in der Kultur gelten, an oder fällt das denen sehr schwer oder ja.
Teilweise. Es gibt da halt die, nehmen gar nichts an, die sind seit 1,5, 2 Jahren da, lernen nicht Deutsch. Das ist für mich der Problem, wo man dann sagt, gut, die haben die Möglichkeit, das ist ein Deutschkurs angeboten jeden Tag. Da muss man jetzt sagen, wenn ich einfach daherkomme und glaube, ich liege den ganzen Tag im Bett und kriege Geld dafür, das kann halt auch nicht funktionieren mit Integration. Andere haben wir, die sprechen fließend, die gehen in die Schule, die sind absolut engagiert, die wollen. Das ist wie überall, es gibt solche und solche, kann man eben nicht in einen Topf werfen.
Und sind es immer nur Jungen oder Männer? Also kommen Frauen da gar nicht raus aus den Ländern,
Nein,
oder?
so gut wie gar nicht, nein. Ist halt auch natürlich eine Strapaze, wenn man sagt, die sind über, was weiß ich, wie viele tausende Kilometer, über zu Fuß, über Schiffe etc. da von Afghanistan hergekommen. Es ist ganz, ganz selten, glaube ich, dass da Frauen alleine mit sind. Vielleicht in Familien, wo eine Familie flieht, aber so jetzt, dass Eltern eine Tochter wegschicken. Und ist wahrscheinlich auch kulturell so, dass man sagt, der Mann gilt halt dort einfach mehr, das ist so. Dann sagt man, den schicke ich, das ist der Starke, das ist der Älteste. Das ist dort der Hintergrund, ja.
Und für junge Menschen ist es doch eben, es steht sehr auf dem Programm, ihre Sexualität auszuleben, aber haben die da gar überhaupt eine Chance drauf? Also
Das Problem habe ich letzthin mal bei einer unserer Dienstbesprechungen angesprochen. Eben überhaupt nicht, natürlich, weil die liegen ja in Zweier-, Dreier-Zimmer etc., haben natürlich nicht so den Kontakt dazu in der Bevölkerung und so weiter. Das sehe ich natürlich auch als Problem, dass die da vor allem nicht einmal für sich alleine dann mal in Ruhe eine Stunde Zeit haben zum Beispiel, sondern da ist halt immer wer da, das ist sicher nicht so leicht, gerade in der Zeit, wo ja permanent irgendwie da sexuell, biologisch sich da und was bewegt. Klar.
okay. Hast du noch Themen, über die du sprechen möchtest?
Was mir ganz wichtig ist, eben das ist meine eigene Erfahrung, da wenn ich jetzt schaue, lese, ich lese relativ wenig mittlerweile. Für mich ist es manchmal ein bisschen schade, dass Menschen, die scheinbar diese Erkenntnis haben oder sie auch haben, dass die Sprache oft sehr geschwollen ist, dass da gesprochen wird von der ewigen Weite des unendlichen Seins in der totalen Präsenz des unabdingbaren Jetzt oder wie auch immer. Das sehe ich so. Mein Verstand kann mit dem auch nichts anfangen. Wie aber ein Sucher war, hat er sich da festgehalten und hat gedacht, ah, jetzt, was ist das? Bah, ewige Leere, unendliches Sein. Ist für mich oft die Gefahr, dass man da dann in die nächste Geschichte kommt, die natürliche Geschichte löst wieder Gefühle aus und dann ist man halt dort und dort. Und viele Lehrer sind für mich da einfach zu komplex, wo ich nicht ganz verstehe, dass sie ja selber wissen müssten, wann sie erkannt haben, dass man da wegkommen kann. Das ist für mich ganz wichtig, darum schaue ich einfach das mit einem komplett normalen, leichten, leicht verständlichen, einfachen Sprache zu präsentieren. Das ist oft so, dass die Spiritualität so hoch gehoben wird und das einfach dann die Sprache dort, habe ich selber erlebt, weil Satsangs etc., dass da einfach sehr viel ja, eben in einer Weise gesprochen wird, die nicht notwendig wäre, meiner Meinung nach.
Ja, die Menschen sind unterschiedlich. Es ist schön, dass es so jemand wie dich auch gibt, der das so ganz einfach ausdrückt, mit ganz normalen Worten. Aber es ist vielleicht nicht jedem gegeben, ne?
Natürlich. Aber es ist schön, dass es da Menschen gibt, die das Arten teilen wollen, weil man könnte ja genauso sagen, hey, mir geht's super, was soll da jetzt großartig irgendwas verzögern? Nur nachdem es für mich einfach wirklich so, das Leben so wunderbar geworden ist dadurch, mag ich das natürlich weitergeben, wann wer Interesse hat. Weil seitdem passt einfach alles, was ist, weil das, was ist, angenommen wird. Und wenn es einmal nicht angenommen wird, passt das wieder genauso. Und das ist genau für mich der springende Punkt. Ja, dann passt halt mal was nicht, aber es ist kein Problem, dass es nicht passt.
Oder manches erscheint nur so, dass es nicht passt, ne? Ja. Also im ersten Moment vielleicht, oder ja.
Absolut, ja.
Ja, schön, dann hat heute unser Interview gepasst.
Ja, sehr schön, hat mich auch sehr gefreut.
Ja, Sebastian, dann vielen Dank, war ein schönes Interview für mich. Hat mich gefreut. Danke.
Ja, ich sage danke. Für mich war es ein sehr angenehmes, wertvolles Gespräch. Dankeschön.